Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Ihr arbeitet in einem Unternehmen oder in einer Institution, über das gerade die Presse berichtet hat. Und dann kommen Familienmitglieder oder Bekannte zu euch und haben Fragen genau zu diesem Bericht. Genauso ging es mir im Februar diesen Jahres, als ein Artikel in den Dresdner Nachrichten erschien. Ich lese mal ein kurzes Stück aus diesem Artikel vor. Die Sächsische Landesbibliothek hat 23 Autographen aus dem früheren Besitz des jüdischen Sammlers Benno Kaufmann erworben. Sie seien zuvor im eigenen Bestand als NS-Raubgut identifiziert worden, teilte die Bibliothek mit. Mit dem Ankauf blieben sie Interessierten nun auch zukünftig zur Forschung erhalten. Im Falle von NS-Raubgut bemüht sich die SLUB um eine Rückgabe an die Eigentümerinnen und Eigentümer oder andere Lösungen entsprechend der Wünsche von Erben und Nachfahren. Und genau zu diesem Artikel hatte meine Tante dann folgende Fragen. Zuerst einmal, was sind diese genannten Autographen überhaupt? Und warum werden jetzt, fast 80 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs, immer noch geraubte Sachen zurückgegeben? Ist das denn nicht schon längst alles verjährt oder gar wieder gut gemacht? Auf diese Fragen hatte ich keine Antwort, denn ich arbeite zwar in der SLUB, aber ich kenne natürlich nicht den ganzen Bestand, das ganze Kollegium und alle Projekte. Und deswegen treffe ich mich auch in dieser Podcast-Episode wieder mit Kollegen und Kolleginnen, die mir Antworten zu diesen Fragen geben können.
Zweites Untergeschoss.
Ein Podcast der SLUB Dresden in 3 Folgen. Hier spricht Stella Philipp mit verschiedenen Gästen über die Herkunft der Bücher an der SLUB und darüber, welche Geschichten sich dahinter verbergen. In der 2. Folge Vergessen? Fragezeichen zeigen wir, welches Potenzial die Dinge in einer Bibliothek als materielle Zeugnisse besitzen, um an die Verfolgten und Ermordeten des NS-Regimes zu erinnern.
Auch diese Podcast-Folge führt mich wieder ins zweite Untergeschoss der SLUB. Ich stehe hier mit einem neuen Kollegen, Thomas Stern, dem Leiter des Referats Handschriften und seltene Drucke, und befinde mich erneut in einem Magazin. Hier sieht es jetzt allerdings etwas anders aus als in dem Magazin, wo ich das letzte Mal war. Und zwar befinden sich hier keine Rollschränke und in den Regalen stehen auch nicht ausschließlich Bücher, sondern hier liegen eine ganze Menge an unterschiedlich farbigen Kisten übereinander gestapelt. Thomas Stern, wo befinden wir uns denn hier genau und was wird hier aufbewahrt?
Hier befinden wir uns im Handschriftenmagazin des SLUB Dresden und hier, wie der Name schon sagt, befindet sich die Handschriftensammlung der Bibliothek. Die Handschriftensammlung besteht sowohl aus alten mittelalterlichen Handschriften, Manuskripten als auch der Nachlasssammlung der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, beziehungsweise auch aus Einzelsammlungen. Also wir haben hier kaum gedrucktes Material, sondern wir haben hier eher urschriftliches Material, also sprich Autographe, Typoskripte etc., also Dinge, die meistens unikal vorliegen.
Nun hast du auch schon das entscheidende Stichwort genannt. Und zwar wurde ich ja von meiner Tante auf einen Zeitungsartikel angesprochen, der erschienen ist, in dem berichtet wurde, dass die SLUB 23 Autographen aus der Sammlung eines jüdischen Sammlers angekauft hat. Was sind denn diese Autographen eigentlich genau?
Also Autographe sind urschriftliches Material, wie ich es schon gesagt habe. Man spricht hier eben von den Dingen, die eben jemand mit seiner eigenen Hand angefertigt hat. Das handelt sich um Manuskripte, also Material, was nicht in vervielfältigter Form vorliegt, sondern was tatsächlich nur einmal entstanden ist.
Und dieses Material, wie wird das dann genau aufbewahrt? Ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass das eben, dass hier nicht ausschließlich Bücher in den Regalen stehen, sondern eine ganze Menge an Kisten steht. Befinden sich denn darin die besprochenen Autographen?
Genau, wir sammeln diese Autographe, wo es sich meistens auch um Briefe und um Einzelblätter handelt, in Archivboxen, die ein besseres Klima darstellen, wo die Sachen geschützt gegen Staub liegen, gegen Feuchtigkeit etc. nochmal in säurefreien Mappen, um sie eben möglichst lange und schonend aufbewahren zu können.
Ihr versucht also der losen Platzsammlung von Briefen auch ein bisschen Herr zu werden mit diesen Kisten, in die die Briefe und andere Dinge geordnet abgelegt werden können.
Genau, es geht dann einfach darum, dass ja Einzelbriefe oder Einzelblätter natürlich sehr empfindlich sind. Die sollten meistens liegend gelagert werden. Und wie gesagt, wir schauen eben einfach noch, dass sie von, ja, dass keine Metallklammern mehr dabei sind, dass keine anderen Sachen wie Plastik dabei sind, die sich auch nochmal aufgrund von Ausdünstungen negativ auf das Material auswirken können und dass sie eben sicher in Archivboxen auch säurefrei gelagert werden.
Jetzt stehen wir hier zwischen den Regalen, aber auch noch an einem großen Tisch und du hast auch schon etwas für mich herausgesucht, was hier bereit liegt. Was haben wir denn hier genau vor uns?
Hier haben wir eine Autographensammlung, die von der Bibliothek angeschafft wurde. Also man hat im Laufe der Jahrhunderte nicht nur Nachlässe übernommen, sondern man hat eben auch einzelne Autographe dann auch erworben. Und das ist eine Autographensammlung, die ja aus Briefen verschiedener Verfasser an verschiedene Adressaten auch besteht.
Die einzelnen Objekte haben also nicht zwangsläufig was miteinander auch zu tun. Das sind ganz unterschiedliche Briefe oder auch andere Objekte in dieser Sammlung.
Genau, das sind unterschiedliche Dinge. Hier sind es Autographensammlungen. Es gibt ja auch Menschen, die sowas nicht professionell betreiben, wie wir das machen, um jetzt die sächsische Kulturgeschichte zu bewahren. Sondern es gibt ja auch Sammler, die sich einfach für dieses Thema interessieren, die Briefe etc. dann auch sammeln und dann im Privatbesitz dann auch behalten. Und ab und an kommt es eben dazu, dass diese Briefe dann auch in der Bibliothek dann landen.
Thomas Stern, du hast jetzt einen Brief aus dieser Sammlung Kaufmann, die in dem Zeitungsartikel genannt war und die von der Slup angekauft wurde, herausgesucht. Dieser Brief liegt jetzt vor uns auf dem Tisch. Was kannst du denn dazu erzählen, zu diesem Brief?
Ja, wir haben jetzt im einen, sehen wir eben diesen Brief, der hier einmal gefaltet vor uns liegt, wo man sehen kann, der war wahrscheinlich zum Versand mehrfach gefaltet und mit einem Siegel versehen. Das Siegel ist ja irgendwann mal herausgeschnitten worden. Das ist ein Brief, der geht an den königsächsischen Hofrat und Oberbibliothekar Herrn Dr. Falkenstein und ist unterschrieben mit Miltitz, von einem Herrn Miltitz, der den dann geschrieben hat. Datiert ist er mit Dresden, 2.10.41. Anhand der Schrift kann man eigentlich sagen, dass es sich dann dort um 1841 handelt. Und hier schreibt der Herr Miltitz an den hochverehrten Herrn Hofrat in seiner Funktion als Bibliothekar, welche Bücher er ihm eben zurücksendet und welche er lieber behalten möchte, nochmal, weil er noch weiter damit arbeiten muss.
Und abgesehen von der Handschrift, die, wenn ich das bemerken darf, sehr schön aussieht, hat man hier aber noch an den Rändern von dem Brief andere Notizen. Was sind das denn für Zahlen und Buchstaben?
Genau, wir haben hier verschiedene Sachen. Hier haben wir zum einen unsere Signatur, also sprich den Regalstandort. Manuscriptum Dresdense Appendix 515,42. Das ist eine Ziffer, die hier bei uns angebracht wurde, um diesen Brief eben zuordnen zu können und ihn wiederfinden zu können. Andererseits sieht man auch hier anhand einer Zugangsnummer, wann der Brief gekauft wurde. Und dann muss man sagen, der Brief wurde nicht von der SLUB gekauft, sondern wurde von der Vorgängerinstitution, nämlich der Sächsischen Landesbibliothek. Man kann das hier schön sehen, im Jahr 1942 gekauft. Und der stammt wahrscheinlich auch aus einer privaten Sammlung, weil man kann hier mehrfach auch nochmal den Namen Miltitz lesen, also sprich dem Verfasser des Briefes, der auch mit Lebensdaten hier erfasst wurde. Also der kommt eben aus einer privaten Sammlung und ja, wurde da vom Sammler eben auch schon mal gekennzeichnet, wer den Brief geschrieben hat.
Ich merke schon, du bist sehr geübt darin, diese ganzen bibliothekarischen Notizen und weiteres direkt zu entziffern, ohne weitere Recherchen.
Ja, ein bisschen kann man sich, also wenn man mehrfach mit diesen Briefen arbeitet, man sieht das ja dann auch, was dann wie dann auch gekennzeichnet ist über die Jahre. Bei dem zweiten Brief, der in der Mappe liegt, sieht man auch nochmal diese wiederkehrende Nummer. Das sind alles Zahlen und Nummern, die man natürlich schon öfter mal gesehen hat und dann entsprechend auch zuordnen kann.
Und dieser Brief liegt jetzt aber nicht lose in einer Kiste herum, sondern der ist noch in eine Mappe eingelegt.
Genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir legen die Briefe auch in Mappen, um die dem Format entsprechend möglichst sicher auch dann bewahren zu können. dieser Brief befindet sich oder diese beiden Briefe hier befinden sich noch in einer anderen Mappe. Und zwar scheint das die Ursprungsmappe wahrscheinlich des ursprünglichen Sammlers dann zu sein. Hier sehen wir nämlich sehr schön drauf zu lesen, auch gedruckt aus meiner Autografenmappe. Und auch tatsächlich dann den Namen des ursprünglichen Sammlers, Benno Kaufmann. Und dort auf dieser Mappe sind dann auch nochmal Sachen über den Verfasser der Briefe dann auch notiert mit Geburtsdaten und tatsächlich auch noch mit einer kleinen Quellenangabe, wo diese Daten hergekommen sind. Man sieht hier die allgemeine deutsche Biografie und den alten Brockhaus nochmal als Vermerk, wo diese Daten herkommen.
Das sind also Lexika, aus denen diese Daten zum Teil stammen.
Genau, davon gehe ich mal davon aus. Und eben der Inhalt dieser Mappe auch noch zwei eigenhändige Briefe mit eigenhändigen Unterschriften und auch nochmal jeweils das Datum der Briefe.
Vielen Dank, Thomas, für diese spannenden Beschreibungen und Erklärungen. Mir erklärt sich jetzt noch nicht ganz, was dieser Brief genau mit der Provenienzforschung und dem NS-Raubgutprojekt zu tun hat. Aber das frage ich mal bei meiner Kollegin Nadine Kulbe nach, die sich besser mit der Herkunftsgeschichte der einzelnen Bestände auskennt. Gerade bin ich zurückgekommen aus dem Magazin, wo mir Thomas Stern einen Teil dieser Autografensammlung aus dem Zeitungsartikel gezeigt hat, im Speziellen einen ganz besonderen Brief. Über diesen Brief und dessen Geschichte und Hintergrund möchte ich jetzt mit einer weiteren Kollegin sprechen. Neben mir sitzt Nadine Kulbe. Nadine, stell dich doch gerne zu Beginn noch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Nadine Kulbe. Ich bin, wie Elisabeth Geldmacher, die ihr in der letzten Folge schon kennengelernt habt, als Provenienzforscherin an der SLUB Dresden tätig.
Wie ich gerade eben schon gesagt hatte, hatte mir Thomas Stern im Magazin ja diesen handschriftlichen Brief gezeigt und beschrieben. Nun war dieser Brief aus dem Jahr 1841 und mir kam da direkt die Frage, warum ist dieser Brief für dich als Provenienzforscherin und im Kontext von eurem NS-Raubgutprojekt jetzt eigentlich interessant für euch, wenn der 100 Jahre vor dem Zeitraum des Nationalsozialismus circa geschrieben wurde?
Also tatsächlich interessiert uns dieser Brief wie auch die anderen Briefe. Es gibt ja noch mehr, die zu diesem Konvolut sozusagen dazugehören. Der Brief interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, weil er viel zu alt ist, um irgendwas mit dem Nationalsozialismus zu tun zu haben. Er ist 100 Jahre vorher entstanden. Was uns interessiert, ist die Mappe, die dir ja Thomas auch gezeigt hat. Die Mappe, in der dieser Brief und in die noch weitere dieser Briefe eingelegt sind. Und für uns von besonderem Interesse auf dieser Mappe ist eben der Aufdruck, den dir Thomas auch gezeigt hat, aus meiner Autografenmappe Benno Kaufmann.
Und warum ist nun ausgerechnet diese Mappe für euch interessant, wenn sogar der darin enthaltene Brief eigentlich für eure Untersuchungen, Forschung nicht so interessant, relevant ist?
Also was es relevant macht, ist das Jahr, in dem dieser Brief und auch noch einige weitere in die damalige Sächsische Landesbibliothek gekommen sind. Das war nämlich 1942, also eins von den Jahren, wo auch die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung sehr, sehr intensiv gewesen ist. Die Deportationen haben stark zugenommen. Und wenn dann solche Jahre mit Objekte in solchen Jahren zugehen, macht uns das immer aufmerksam.
Das macht es quasi verdächtig für euch und ihr schaut dann ein bisschen genauer hin, wie diese Bestände, Objekte in diesen Jahren in die Bibliothek gekommen sind.
Genau, und das haben wir in dem Fall gemacht. In dem Zugangsbuch, an das wir geschaut haben, steht, dass insgesamt 24 Briefe 1942 vom Antiquariat Helmut Meyer und Ernst aus Berlin eingekauft worden sind.
Und dieses Antiquariat muss den Brief ja wiederum auch irgendwo hergehabt haben. Habt ihr dazu Informationen?
Genau, das Antiquariat Helmut Meyer und Ernst in Berlin hat die nicht direkt von mutmaßlich Benno Kaufmann oder wem auch immer gekauft vom Vorbesitzer, sondern von einem anderen Antiquariat, das Antiquariat Henrici in Berlin. Und das Antiquariat Henrici ist wahrscheinlich das, was mehrere Briefe aus dem Besitz von Benno Kaufmann erworben hat.
Das heißt, ich versuche noch einmal festzuhalten, dieser Brief aus dem 19. Jahrhundert war für eine gewisse Zeit lang im Besitz von diesem Herrn Benno Kaufmann. Und dann ist der Brief über verschiedene Wege in zwei unterschiedliche Antiquariate gekommen und dann wiederum in die Bibliothek. Habe ich das richtig zusammengefasst? Elisabeth hat mir ja in der letzten Folge versucht beizubringen, wie man so einen Lebenslauf für ein Objekt erstellt.
Genau, das sind die verschiedenen Stationen, die wir nachweisen können für diesen einen Brief, den ihr euch angeguckt habt im Magazin und auch für noch eine Menge weitere Briefe.
Und wer war denn überhaupt Benno Kaufmann genau?
Also soweit wir jetzt wissen, ist Benno Kaufmann ein Sammler gewesen von, ja, eben Autografen, er hat noch mehrere gehabt, er hat Grafik gesammelt, er hatte eine Münzsammlung. Er ist 1862 in Krakau geboren worden, er stammt aus einer jüdischen Familie, sein Vater war Kaufmann und er muss irgendwann, ja, so Anfang des 20. Jahrhunderts nach Berlin gezogen sein, dort lässt er sich in Adressbüchern nachweisen. Er hat geheiratet 1903 Anna Scharl, die mutmaßlich nicht jüdischen Glaubens war. Es war also eine sogenannte Mischehe, wie die Nationalsozialisten das bezeichnet haben. Und so in den 1920er Jahren müssen beide, also Benno und Anna Kaufmann, nach Dresden gezogen sein. Wir wissen, dass sie zum Beispiel in der Öhmestraße 6 in Dresden, also in Dresden-Striesen gewohnt haben. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ja, und dort in der Wohnung und dort war vermutlich auch die Kunstsammlung untergebracht.
Das ist ja irgendwie auch interessant, dass Benno Kaufmann und damit mutmaßlich auch der Brief oder die anderen Briefe, auch die er gesammelt hat, bereits in Dresden waren, dann aber nochmal den Umweg gemacht haben über Berlin, bis sie dann wieder zurück in die Dresdner Bibliothek gekommen sind.
Genau, weil Bücher ja und auch Autographen und alle, ja, kleineren Objekte genauso beweglich sind wie Menschen und auch mit diesen Menschen von einem Ort zum anderen reisen können.
Benno Kaufmann hat also seit Anfang der 1920er Jahre in Dresden gelebt. Wissen wir denn etwas darüber, wie es mit ihm und vielleicht auch seiner Familie weiterging? Was haben diese in den Jahren vor allem ab 33 erlebt? Wie erging es ihnen da?
Ganz genau wissen wir das nicht, weil wir haben zwar einige Informationen zusammengetragen, aber eben nicht alles. Also das Ehepaar Kaufmann hat in Dresden gewohnt, seine Frau Anna muss so zwischen 1939 und 1942 gestorben sein. Da wissen wir leider auch nicht genau wann. Die Ehe war kinderlos. Es gab also keine große Familie, die irgendwie in Dresden war. Und Benno Kaufmann hat anfangs, also nach dem Tod seiner Frau, erstmal allein in der Wohnung in der Öhmestraße gewohnt. Er musste aber vermutlich Anfang der 1940er Jahre in eine sogenannte Zwangswohnung umziehen. Also die jüdische Bevölkerung, es gab ja verschiedene Verfolgungsmethoden und eine davon war, sie aus ihren eigentlichen Wohnungen zu vertreiben und in, ja, kleineren Wohnungen mit mehreren Menschen zusammen zu pferchen, was auch bedeutet, dass man, ja, den eigenen Besitz reduzieren musste. Da konnte man dann nicht mehr allzu viel mitnehmen.
Und in diesem Zusammenhang könnte er eventuell gezwungen gewesen sein, seine Sammlungen aufzugeben, zu verkaufen oder, ja.
Genau, also das wichtige Wort ist erzwungen, dass er das auf keinen Fall freiwillig gemacht hat. Davon können wir ausgehen. Zu welchem Zeitpunkt genau sozusagen die Veräußerung dieser Sammlungen stattgefunden hat, wissen wir leider auch nicht. Das kann sein, dass es im Zuge dieses Umzuges, dieses erzwungenen Umzuges gewesen ist. Es kann aber auch sein, dass es erst später erfolgt ist. Er ist also, diese Zwangswohnung befand sich am Nürnberger Platz, ganz hier in der Nähe der Slup Dresden. Und von dort aus ist er im Juni 1942 in die sogenannte israelitische Heil- und Pflegeanstalt Bendorf Sein eingewiesen worden. Das ist in der Nähe von Koblenz. Und das war Anfang der 1940er Jahre die einzige Einrichtung, in die jüdische Patientinnen und Patienten mit so bestimmten altersbedingten Krankheiten, so eine Art Altersheim und Krankenhaus überhaupt noch eingewiesen werden durften. Und dort ist er eben zwangseingewiesen worden. Er war nur etwa einen Monat da. Im Juli ist er 1942, im Juli ist er nach Theresienstadt deportiert worden und dort im August ermordet worden. Und im Zuge dieser Einweisung in diese Pflegeanstalt könnte es natürlich auch sein, dass seine Wohnung leergeräumt wurde durch die Behörden und dass dort befindliche Objekte weiter veräußert worden sind, vielleicht auch vernichtet worden sind.
Jetzt frage ich mich natürlich an dieser Stelle wieder, woher ihr diese ganzen Informationen, die du mir jetzt über Kaufmann und seine Frau erzählt hast, woher ihr die bezieht und ob das, wie aufwendig das in diesem Fall war, die zu recherchieren. Du hast gesagt, er hat keine Nachkommen oder zumindest keine direkten, keine Kinder, daher auch keine Enkelkinder, die einen mit Informationen, ja, versorgen könnten.
Ja, also bevor ich darauf antworte, muss ich vielleicht noch was anderes erzählen. Die SLUB ist nämlich nicht die einzige Bibliothek, die Autographen aus dem Eigentum von Benno Kaufmann gefunden hat, sondern nicht nur über dieses Zugangsbuch und das Zugangsjahr 1942 sind wir aufmerksam geworden auf den Fall, sondern auch, weil uns Kollegen in Weimar angeschrieben haben von der Klassikstiftung. Und auch dort hat sich herausgestellt, dass die Bibliothek in den 1940er Jahren, ich glaube, es war auch 1942, Autographen angekauft hat, die sich in eben diesen Mappen befinden, die den Aufdruck Benno Kaufmann tragen.
Und wieso haben die Weimarer Kollegen konkret euch angeschrieben? Also haben die bereits eine Verbindung zu Dresden gesehen oder wie kamen die auf die SLUB?
Genau, die haben ein bisschen vorrecherchiert und sind bei dieser Vorrecherche über einen Katalog gestolpert. Und zwar von einer Goethe-Ausstellung 1932, die ich glaube in Dresden stattgefunden hat. Und dort ist eben ein Benno Kaufmann wohnhaft in Dresden als Leihgeber für diese Ausstellung aufgelistet. Und so dachten sie, na, da muss es ja einen Bezug geben, fragen wir mal in Dresden nach. Vielleicht haben die Kolleginnen ja was gehört oder gelesen. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist an dem Fall oder sehr makaber, muss man vielleicht eher sagen, an dem Fall von Benno Kaufmann. Ich habe ja erzählt, dass die Sächsische Landesbibliothek diese Briefe aus dem Antiquariat Helmut Meyer und Ernst angekauft hat und das Antiquariat Helmut Meyer und Ernst, die von dem Antiquariat Henrike gekauft hat. Auf einigen von diesen Mappen, wir haben also von Benno Kaufmann nicht nur eine Mappe gefunden, sondern mehrere. Und dort auf einigen dieser Mappen hat Benno Kaufmann vermutlich notiert, wo er ursprünglich mal diese Autographen selbst gekauft hatte. Und das sind drei Notizen und da steht dann, dass er das an bestimmten Tagen 1928 bei Versteigerungen des Antiquariats Henrici in Berlin gekauft hat. Das ist also das gleiche Antiquariat, das auch 1942 nochmal die gleichen Autographen weiterverkauft hat. Und das ist schon eine sehr schlimme Geschichte, weil das zeigt ganz deutlich, wie sich diese Antiquariate auch mehrfach bereichert haben mit dem Verkauf solcher Objekte.
Elisabeth hatte mir in der ersten Folge relativ ausführlich erklärt, wie ihr bei den Recherchen zu den Vorbesitzerinnen und Vorbesitzern vorgeht, wie ihr Informationen zu den Familiengeschichten versucht herauszubekommen. Wie gestaltete das sich denn nun bei dem ganz konkreten Fall Benno Kaufmann?
Also das Erste, was wir gemacht haben, war in das sogenannte Gedenkbuch zu schauen, also für die ermordeten und deportierten Dresdner Jüdinnen und Juden. Die Informationen dort waren eben nicht besonders reichhaltig, sodass wir bei der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit nachgefragt haben, die dieses Gedenkbuch bearbeitet hat und herausgegeben hat. Und dort gibt es ein Archiv mit noch mehr Informationen, als überhaupt in dieses Gedenkbuch reinpasst. Dort haben wir angefragt. Die haben uns auch sehr unterstützt mit Informationen, gerade über den Aufenthalt von Benno Kaufmann in der israelitischen Heil- und Pflegeanstalt. Dort gibt es auch Materialien zu ihm. Wir haben verschiedene Adressbücher gewälzt, also in Dresden und in Berlin, um zu schauen, ob wir ihn da irgendwie finden können, was ja auch der Fall war. Ja, und es gab noch ein paar Archivrecherchen, wobei die in dem Fall nicht besonders umfangreich gewesen sind. Also hauptsächlich die biografischen Informationen, die in anderen Projekten, kann man sagen, zusammengetragen wurden, haben uns sehr viel weitergeholfen.
Im Vergleich zu anderen Fällen, würdest du sagen, ihr habt eher viele oder eher wenig Informationen zu Benno Kaufmann?
Also vom Gefühl her haben wir relativ wenig, weil große Teile seines Lebens völlig im Dunkeln liegen. Wir wissen, dass er in Berlin war, wir wissen nicht genau von wann bis wann, wir wissen nicht genau, was er dort gemacht hat. Wir wissen, dass er ein paar Jahre in Dresden war, wir wissen, dass er Fabrikdirektor war, aber von welcher Fabrik denn eigentlich und was hat er denn vorher gemacht? Also wir wissen relativ wenig, wir wissen aber auch wieder relativ viel, weil wir wissen, was sein Verfolgungsschicksal gewesen ist. Und das ist es, was für uns auch wichtig ist, um so einen NS-Raubgutfall überhaupt klären zu können. Aber auch die wenigen Informationen, vergleichsweise wenigen Informationen, die wir zusammengetragen haben, waren eben auch mit einem großen Aufwand verbunden, mit einem großen Zeitaufwand auch, weil es sehr lange gedauert hat, bis das alles zusammengetragen war.
Jetzt möchte ich gern nochmal zurückkommen auf das, was meine Tante gesagt hat, beziehungsweise mich gefragt hat, nämlich die Frage, warum schaut man sich das jetzt an, obwohl der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkrieges schon so lange her ist. Und du hast auch gesagt, dass die Recherchen zum Fall Kaufmann sehr mühselig waren. Warum nimmt man diesen großen Aufwand jetzt überhaupt auf sich? Wofür macht man das jetzt?
Ja, man könnte eigentlich auch fragen, warum es erst jetzt passiert. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist ja im kommenden Jahr, also 2025, genau 80 Jahre her. Die SLUB und auch andere Einrichtungen suchen seit ungefähr 15 bis 20 Jahren erst nach NS-Raubgut. Und es gibt auch sehr viele Einrichtungen, die damit ja tatsächlich jetzt erst anfangen. Die Frage ist also, warum hat es so lange gedauert?
Ja, und Was ist der Grund dafür, dass man erst vor, sagen wir, circa 20 Jahren systematisch in den Institutionen angefangen hat, nach Raubgut und generell den Provenienzen der Beständen zu schauen?
Das ist eine Antwort, die wie immer nicht ganz einfach ist. Ich glaube, eine Antwort darauf wäre, dass es wahrscheinlich ein Generationenproblem ist. Also die ersten Untersuchungen, und die waren noch nicht systematisch, nach NS-Raubgut fanden so, naja, Ende der 1980er, vor allen Dingen in den 1990er Jahren statt, durch eine Generation von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende der NS-Diktatur zur Welt gekommen sind. Die haben sich für das Thema allgemein, für das Thema NS interessiert, und ihnen sind bestimmte Dinge in ihren Büchern oder an ihren Kunstwerken im Museum aufgefallen. Also das, was wir heute auch noch untersuchen, bestimmte Namen, die da reingeschrieben waren, bestimmte Widmungen, bestimmte Namen sind ihnen aufgefallen. Und sie haben sich dafür interessiert, was es damit auf sich hat, wie das dort reinkommt, wie die Bücher in den Bestand gekommen sind. Und dazu muss man wissen, dass das damals aber noch eine Art Freizeitbeschäftigung war. Die haben das neben ihrer eigentlichen Arbeit, Katalogisierung, Erwerbung, was auch immer in der Bibliothek gemacht, wenn sie gerade mal Zeit hatten oder die Zeit dafür übrigen konnten.
Das war dann also eher eine Art persönliches Interesse, dass man sowas dann recherchiert hat.
Genau.
Aber da frage ich mich, hat das dann früher nicht zu den Aufgaben dieser Institutionen gehört, sich anzuschauen, wo die Bestände herkommen? Und wenn ja, woran könnte das gelegen haben? Hatte man in der Zeit vielleicht einfach andere Probleme, andere Themen auf den Tisch, die dringlicher waren zu bearbeiten? Oder was könnte der Grund dafür gewesen sein?
Also so richtig kann ich das nicht beantworten. Ich vermute aber, dass auch das mit dem Generationenproblem zu tun hat, weil auch, sagen wir mal, nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 80er, 90er Jahre gab es nicht nur Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden sind, sondern auch solche, die ja in die ganzen NS-Strukturen verwickelt gewesen sind, die zum Teil auch wussten, dass zum Beispiel größere Mengen an Buchbesitz von jüdischen Familien in den 1940er Jahren in die Bibliothek gekommen sind und das vielleicht auch alles gar nicht so genau wissen wollten und das als ihr Eigentum betrachtet haben oder eher als das Eigentum der Bibliothek und deswegen auch keine Notwendigkeit gesehen haben, das aufzuarbeiten.
Und was ist dann nun genau passiert, so vor 20 Jahren oder um die Jahrhundertwende herum, dass genau dann doch verstärkt damit begonnen wurde, sich diese Provenienzen anzuschauen?
Es gab 1998 im Dezember in Washington eine Konferenz. Dort haben sich über 40 Staaten, also aus der ganzen Welt, und auch einige jüdische Opferverbände getroffen. Und es ging darum, wie geht man denn mit diesem sogenannten NS-Raubgut in den eigenen Beständen um? Und im Ergebnis dieser Konferenz sind die sogenannten Washingtoner Prinzipien verabschiedet worden. Das sind mehrere Paragraphen, die keine rechtlich bindende Grundlage schaffen, nach NS-Raubgut zu suchen, sondern eine moralische Verpflichtung sind, eben die eigenen Bestände aufzuarbeiten, zu schauen, gibt es da NS-Raubgut, wo kommt es her, wem hat das mal gehört? Und die eben auch sagen, dass man, wenn man dann solches NS-Raubgut gefunden hat, doch alles bitte, weil es Menschenmögliche tun sollte, um solche Sachen an die ehemaligen Eigentümerinnen und Eigentümer zurückzugeben, also zu restituieren, wie wir sagen, oder andere gerechte und faire Lösungen zu finden.
Das bedeutet also, du hast es gerade schon gesagt, das sind keine gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtungen, sondern die Institutionen können sich dafür entscheiden. Ist es denn aber, ich sag mal, in der Fachcommunity Konsens, dass man sich daran halten sollte, oder sind es eher weniger Institutionen, die danach arbeiten?
Das ist ein bisschen, also aus meiner Perspektive ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich natürlich total wie alle anderen, die auch Elisabeth zum Beispiel oder alle, die sich mit diesem Thema hier an der SLUB beschäftigen und auch alle mit den Fachkolleginnen und Fachkollegen, mit denen wir regelmäßig zusammentreffen, die würden natürlich sofort sagen, das muss unbedingt sein, weil man ja auch eine gewisse Verpflichtung für den eigenen Bestand hat und wissen sollte, was steckt denn eigentlich da drin. Da aber ganz oft Institutionen darüber entscheiden, ob man sowas macht oder ob man sowas machen oder nicht machen will, ist die Antwort natürlich schwierig. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Verpflichtung dazu gibt, auch wenn die nur moralisch ist. Es würde sicherlich einfacher werden, wenn es eine rechtliche Basis dafür gäbe, ein Restitutionsgesetz oder ein Gesetz zur Verpflichtung der Suche nach NS-Raubgut, wie es das zum Beispiel in Österreich gibt. Da sind Institutionen des Bundes, also des Landes Österreich, verpflichtet, nach NS-Raubgut in ihren Beständen zu suchen, aber eben auch nur die, die zum Bund gehören. Das gilt nicht für kommunale Einrichtungen oder für Privateinrichtungen.
Es gibt also seit 1998 diese Washingtoner Prinzipien. Wie wurde das aber dann konkret in den Institutionen selber umgesetzt? Wie wurde die Arbeit vielleicht angepasst?
Also die Aufgabe war ja, eine Möglichkeit zu finden, diese Arbeit zu finanzieren, weil sowas nebenbei zu machen, geht eigentlich gar nicht, weil wir haben ja schon an dem Fall Kaufmann gemerkt, wie umfangreich das ist und wie kompliziert. Und man hat es ja nicht nur mit einem NS-Raubgutfall zu tun, sondern mit ganz vielen, gerade in einer Bibliothek. Und da war eine ganz wichtige Voraussetzung, dass 2003 die sogenannte Arbeitsstelle für Provenienzrecherche gegründet wurde. Und die hat Drittmittel zur Verfügung gestellt, also zusätzliches Geld für Institutionen, um diese Arbeit eben machen zu können. Und diese Arbeitsstelle für Provenienzrecherche ist dann später aufgegangen im Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Die sitzen inzwischen in Magdeburg. Und das sind zwei Einrichtungen, die auch alle NS-Raubgutprojekte des LUB Dresden gefördert haben und eigentlich unsere Arbeit ermöglichen.
Das heißt, kann man sagen, dass das vorher durchaus auch ja, ein Geldproblem war oder dass das zumindest einer von vielen Aspekten war, dass man einfach keine Mittel hatte, um diese Forschung, diese Arbeit, die da notwendig ist, ja, finanzieren zu können?
Also das ist tatsächlich so, dass es nicht nur damals so war, sondern es ist bis heute so, dass diese Arbeit ganz oft in Drittmittelprojekten durchgeführt werden muss. Es gibt ganz, ganz wenige Einrichtungen in Deutschland, die verstetigte Stellen für Provenienzforschung und Provenienzrecherche haben. An das LUB gibt es das ja gar nicht. Wir arbeiten in Drittmittelprojekten und unser Projekt läuft nächstes Jahr im Oktober aus. Und dann sind wir vermutlich nicht mehr da und keiner weiß, wie es mit dieser Arbeit eigentlich weitergehen wird. Denn eigentlich müsste sie weitergehen, denn auch wenn wir jetzt schon ja insgesamt dann fast 7 Jahre an den Beständen nach NS-Raubgut gesucht haben, heißt das ja nicht, dass die Arbeit abgeschlossen ist, sondern da sind noch ganz viel, was nicht untersucht worden ist. Es gibt noch ganz viele Sachen, die wir angefangen haben zu recherchieren, die offen sind, Dinge, die nicht geklärt sind, Restitutionen, die nicht stattgefunden haben. Also die Arbeit, der Anfang ist gemacht, aber noch längst nicht beendet.
Und wenn meine Tante dich gefragt hätte, nach ganz konkreten Zielen, die eure Provenienzforschung hat, was hättest du ihr an meiner Stelle dann geantwortet?
Also das erste ganz konkrete Ziel ist natürlich die Restitution von NS-Raubgut an die Nachfahrinnen und Nachfahren der ursprünglichen Eigentümerinnen und Eigentümer, die ja in der Regel, wenn es sich um Menschen handelt, gar nicht mehr am Leben sind. Entweder weil sie in den Konzentrationslagern ermordet worden sind oder wenn sie denn emigrieren konnten, auch inzwischen so alt wären, dass sie schon weit über 100 Jahre alt wären. Also alle Restitutionen, die wir bisher durchgeführt haben an konkrete Personen, gingen in der Regel an deren ja, Kinder- oder auch Enkelgeneration.
Dieses Ziel ist bestimmt aber auch nicht immer erfüllbar, oder? Also entweder es gibt vielleicht gar keine Nachfahren oder sie sind einfach nicht recherchierbar.
Das stimmt. Also in dem Fall können wir natürlich gar nichts machen. Es gibt Möglichkeiten, das machen wir aber in der Regel. Anders gesagt, wir suchen ja nicht nur nach konkreten Personen, sondern wir haben ja auch NS-Raubgut aus Organisationen, also zum Beispiel von Parteien oder von irgendwelchen Vereinen. Und die sind teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder gegründet worden. Und es gibt da keine, ja, so eine Art Funktionsnachfolger. Und dann wäre eine Möglichkeit, und das sind die gerechten und fairen Lösungen, die die Washingtoner Prinzipien vorgeben, sozusagen, dass man vielleicht eine Institution findet, die im Sinne einer anderen Institution, die es nicht mehr gibt, eventuell arbeitet. Und dort kann man das auch zurückgeben. Das ist aber immer eine Einzelfallentscheidung.
Und darüber hinaus verbindet ihr mit eurer Forschung aber eben auch noch weitere Ziele abseits von der möglichen Restitution.
Genau, ganz wichtig, jetzt nicht nur für uns, sondern sollte eigentlich für jede Institution sein, die sich diesem Thema NS-Raubgut zuwendet, ist, dass man mit dieser Arbeit ja auch Unrecht anerkennt. Das Unrecht, das zwischen 1933 und 1945 stattgefunden hat und das bis heute nicht verjährt ist, auch wenn es 80 Jahre her ist. Weil wir merken ja ganz deutlich und auch ganz konkret, wenn wir den Bestand dieser Bibliothek untersuchen, dass wir dort NS-Raubgut finden, das aus dieser Zeit stammt und dass das eben mitnichten diese Zeit irgendwie abgearbeitet oder aufgearbeitet ist, sondern bis heute nachwirkt, wenn wir auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges Bücher im Bestand finden, die aus einem jüdischen Vorbesitz kommen oder eben Autographen wie von Benno Kaufmann.
Ja, wie macht ihr das denn dann aber sichtbar für die Öffentlichkeit, dass eben solche Fälle auch nicht verjähren und dass das auch nach so vielen Jahren immer noch Relevanz hat?
Ja, das könnte man jetzt vielleicht als unser drittes Ziel betrachten, dass es also nicht nur um Restitution und Anerkennung von Unrecht geht, sondern dass uns ja die Öffentlichmachung von Projektergebnissen ganz wichtig ist und die Sensibilisierung von jedem, den es interessiert, dafür, wozu denn Verfolgung und Ausgrenzung, die systematisch ist und die auch staatlich verordnet wird, führen kann. Ja, und letztlich merken wir das ja auch heute wieder, denn nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 merken wir ja auch wieder einen zunehmenden Antisemitismus. Immer mehr Vorurteile, nicht nur gegen Jüdinnen und Juden, sondern auch gegen andere Bevölkerungsgruppen, die auch immer offensiver und immer öffentlicher vorgetragen werden.
Für mich ergibt sich da eine ganz interessante, aber auch schwere Spannung genau zwischen diesem systematischen Raub, der Verfolgung und der Ermordung, aber auch den ganz konkreten Einzelfällen, denen wir ja hier in diesem Podcast relativ viel Raum lassen, also in dem Fall der Fall Max Geier und heute Benno Kaufmann, weil die machen das erst für mich irgendwie auf einer anderen, tieferen Ebene mehr verständlich. Welche Bedeutung messt ihr diesen Einzelfällen zu?
Also das sind ja Max Geier und Benno Kaufmann sind ja nur zwei Fälle von letztlich über 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden. Das sind, glaube ich, Zahlen, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann. Und hinzu kommen all diejenigen, die sich in die Emigration retten und ihr Leben retten konnten. Und die Frage, die sich auch für uns daran anschließt, was ist denn eigentlich mit deren Eigentum passiert? Also jeder, der in die Emigration gegangen ist, der deportiert worden ist, der hatte einen Ort, wo er gelebt hat, wo seine Dinge standen. Was ist mit all diesen Dingen passiert? Gab es Möbel, da gab es ja teilweise in wenigen Fällen Kunstbesitz, da gab es Bibliotheken, da gab es Kleidung, Geschirr, alles das, was man halt in so einer Wohnung hat, so klein und fein, wie die sein mag. Aber was ist mit diesen Dingen passiert? Wie viele Millionen von Tonnen müssen da eigentlich da gewesen sein? Sind die alle verkauft worden? Ist es vernichtet worden? Haben sich das die Nachbarn geholt und in ihre eigenen Wohnungen gestellt? Wir finden ja in der Bibliothek, gerade in der SLUB und auch in Museen und allen möglichen anderen Bibliotheken NS-Raubgut, aber wirklich nur in einem ganz kleinen, verschwindend geringen Anteil an all dem, was es eigentlich mal gegeben hat. Wo sind all diese Dinge eigentlich hin verschwunden? Das sind so Sachen, die uns umtreiben. Und diese beiden Einzelfälle, Max Geier und Benno Kaufmann, da ist jeder für sich genommen sehr wichtig und wir investieren auch sehr gerne Zeit und Aufwand und Energie hinein, um hinter die Lebensgeschichten zu kommen, um die Verwertung und die Verwertung ihres Eigentums zu klären oder zu schauen, was ist damit passiert, was können wir in unserem eigenen Bestand finden, weil erst über diese Einzelschicksale ja Geschichte für jeden Einzelnen greifbar und vielleicht auch begreifbar wird. Denn wenn ich euch erzähle, dass Benno Kaufmann in der Öhmestraße in Dresden gewohnt hat und irgendjemand, der diesen Podcast jetzt hört, auch dort wohnt, wird sich vielleicht angesprochen fühlen und denken, oh, ich wohne ein Haus weiter oder zwei Häuser weiter oder auf der Straßenseite. Da gab es mal jemanden, der hatte eine bestimmte Geschichte, der ist aus dieser Wohnung vertrieben worden und am Ende deportiert und ermordet worden und sich die Frage stellt, inwiefern betrifft mich das eigentlich selber?
Könnte man auch sagen, dass ihr als Institution oder wir als Institution dann auch gewissermaßen zu einer Art Fürsprecher werden für die Personen, denen eben Objekte zum Beispiel entzogen wurden?
Man kann das genau so sagen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Formulierung. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wenn die Kollegen in Weimar oder auch wir nicht diese Mappen von Benno Kaufmann gefunden hätten oder noch einen Schritt zurück, wenn Benno Kaufmann diese Mappen nicht angefertigt hätte, auf denen sein Name steht und über die wir überhaupt sein Eigentum an diesen Autografen und Mappen nachweisen könnten, dann würde sich ja heute niemand mehr an Benno Kaufmann erinnern. Niemand wüsste, dass es ihn gegeben hat. Und das ist so ein Fall, wo die Auslöschung der Nationalsozialisten, also die Versuche, die jüdische Bevölkerung auszulöschen, und zwar nicht nur physisch, sondern in jeder erdenklichen Art und Weise fast erfolgreich gewesen wären.
Nadine erzählte mir gerade, dass im Falle Benno Kaufmanns sich vielleicht ohne die Autografenmappe, die bei uns im Bestand und auch in anderen Beständen aufgefunden wurde, sich vielleicht niemand mehr an ihn erinnern würde, wenn es eben diese Objekte, die von seiner Existenz zeugen, nicht mehr geben würde. Ich habe nun eine weitere Person bei mir hier zu Gast im Studio, die ebenfalls gegen das Vergessen kämpft, so erlaube ich es mir mal zu sagen. Neben mir sitzt Gabriele Atanassow vom, ich sag mal ganz umgangssprachlich, Gedenkbuch. Liebe Frau Atanassow, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Gedenkbuch und was ist Ihre Rolle dabei?
Hinter dem Gedenkbuch stecken Biografien der Dresdner Jüdinnen und Juden, die in der Zeit von 33 bis 45, also in der nationalsozialistischen Verfolgungszeit, deportiert wurden, ermordet wurden oder als verschollen gelten. Das Gedenkbuch selber, oder nicht das Gedenkbuch, sondern das war ja nicht von Anfang an da, sondern 1995 bildete sich der Arbeitskreis Gedenkbuch, der angesiedelt war in dem Verein Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dresden e.V. Die damalige Geschäftsführerin, Frau Lilly Ulbricht, hatte mit den Gründern Konrad Adolf und Karin Flachowski die Idee, die Namen der deportierten Menschen und die, die durch die nationalsozialistische Verfolgung Dresden und das Umland verlassen mussten und deportiert wurden, also viele konnten auch emigrieren zum Glück, diese Namen zurückzuholen in das Gedächtnis dieser Stadt. Und so gibt es eigentlich zwei Etappen. Die Entstehung des Archivs und sich daraus entwickelten Idee, ein Gedenkbuch zu schaffen für das Gedächtnis dieser Stadt, an die Menschen zu erinnern, die diese Stadt bereichert haben und vertrieben wurden. Und später entwickelte sich dann die Idee, diese Namen auch der jüdischen Gemeinde zu Dresden wiederzugeben. Weil durch die Bombardierung von Dresden ist das Archiv ebenso verbrannter jüdischen Gemeinde wie auch Gestapo-Akten.
Könnte man also, weil Sie eben von einem Verschwinden der Namen gesprochen haben, sagen, dass nicht nur die Personen selber während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten entweder gezwungen waren zu emigrieren oder deportiert und ermordet wurden, sondern eben auch ihre, ja, dokumentierte Existenz in Form von Unterlagen ausgelöscht wurde, genau durch diesen Bombenangriff 1945 auf Dresden?
So könnte man das formulieren, ja. Es war ja auch Sinn der menschenverachtenden nationalsozialistischen Ideologie, tatsächlich die Menschen auszulöschen. So kann man das formulieren. Dadurch, dass natürlich dann auch die Dokumente nicht mehr vorhanden waren, ich nenne das, und das ist nicht euphemistisch gemeint, nicht so doppelt vernichtet. Es gibt keine Spuren von den Menschen. Und die galt es halt zurückzubringen.
Da möchte ich gern nachfragen, wie sich dieses Zurückbringen gestaltet. In diesem Podcast sprechen wir ja viel darüber, wie Provenienzrecherchen funktionieren. Und Sie selber forschen jetzt nicht nach der Geschichte von einzelnen Objekten, sondern Sie schauen ganz konkret die einzelnen Personen und deren Schicksale an. Wie gehen Sie denn da überhaupt vor, wenn Sie, wie bereits ausgeführt, eigentlich hier in Dresden vor Ort keine oder nur sehr wenig Dokumente und Unterlagen noch haben?
Erstmal Recherche in den Archiven, die da waren. Denn zu DDR-Zeiten konnte, ich sage jetzt mal flapsig, Lieschenmüller nicht einfach ins Archiv marschieren und sagen so, jetzt möchte ich mal hier Unterlagen sehen. Ging nicht. Aber nach der Wende war das dann möglich. Dazu kommt, dass es schon sehr zeitig nach Gründung der jüdischen Gemeinde die Nachfahren, die überlebt haben, im Ausland in die Emigration sich geflüchtet hatten, die Gemeinde angeschrieben hatten und wissen wollten, was mit ihren Familien, Freunden passiert ist. Dieser Briefkontakt wurde gesichtet. Es wurde der Briefkontakt zur Stadt Dresden, denn auch die Stadt Dresden erhielt Anfragen von Überlebenden. Alle Briefkontakte wurden in mühevoller Kleinarbeit gesichtet. Studenten wurden angefragt aus der TU Dresden von verschiedenen Fakultäten. Und es gab, ich sag mal so, bis zu 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in diesem Forschungsprojekt tätig waren. Man ist auch in die Gedenkstätten gefahren, hat dort das, was da ist, gesichtet, sodass es eine Reihe von Ansammlungen von Namen gab. Und mit diesen Namen der Überlebenden hatte man Adressen. Und es war jetzt plötzlich möglich, in die Welt hinauszufahren. Also viele der Überlebenden haben ja Kanada, USA, Israel gelebt. Und so ist Step by Step eine Korrespondenz entstanden. Man konnte Menschen in der Welt besuchen, also in den USA und in Israel. Man wusste, oder die Überlebenden wussten wieder von Namen. Und so ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen.
Das Buch, welches wir hier allgemeinhin immer nur als Gedenkbuch bezeichnen, trägt eigentlich den vollständigen Titel Buch der Erinnerung, Juden in Dresden, deportiert, ermordet, verschollen, 1933 bis 1945. Würden Sie denn sagen, dass dieses Buch das Ergebnis Ihrer Forschung ist, wenn denn überhaupt diese Forschung jemals überhaupt abgeschlossen werden kann?
Genau, also dazu muss ich sagen, es gibt ja zwei Bücher der Erinnerung. Nämlich die Bände, die übergeben worden sind am 9. November 2001 zur Weihe der Synagoge. Jeder Name hat ein A4-Blatt. Manchmal ist nur der Name bekannt und eine Straße. Und alle Personen, die in diesen großen Bänden des Buches der Erinnerung der Gemeinde übergeben wurden, 2001, dort sind nicht nur in Anführungsstrichen bitte die Mitglieder der damaligen jüdischen Gemeinde aufgezählt, an diese wird erinnert, sondern alle, die unter den Nationalsozialisten sozusagen als jüdisch auch gestempelt wurden, nicht wahr? Also konvertierte Juden, Kommunisten, Sozialisten. Ich habe ja gerade hier vor ihrer Vitrine gestanden. Viktor Klemperer gehörte dazu, nicht wahr? Er hat sich ja selber nicht als jüdisch definiert, sondern er war Protestant. Alle diese Namen sind in diesen Büchern aufgelistet. Dann war das Buch übergeben. Also diese Bände, nicht? Das sind mehrere Bände. Dicke Bände und schwer. War die geniale Idee von Lilli Ulbricht zu sagen, jetzt sind die Bände der Gemeinde übergeben, aber statt Weißstadt nicht, es war mit Presse und mit allem Pipapo, aber die Lehre, die entstanden ist in diesen furchtbaren 12 Jahren, wird dadurch nicht sichtbar. Wir müssen ein Buch der Dresdner Öffentlichkeit übergeben und an die Menschen erinnert, denen es nicht gelungen ist, durch Flucht und Emigration dem mörderischen Nazisystem zu entkommen. Und deswegen ist später dann dieses Buch der Erinnerung der Öffentlichkeit übergeben worden.
Das Buch der Erinnerung oder von uns auch nur Gedenkbuch genannt, ist 2006 erschienen. Nun haben Sie in den Vorbereitungen zu unserem Gespräch aber schon angedeutet, dass das Gedenkbuch nochmal neu aufgelegt wird. Wieso das?
Die Stadt lädt ja regelmäßig Nachfahren ein. Und durch meine Arbeit in der Gesellschaft habe ich ja sehr viele Zeitzeugenprojekte in Schulen auch durchführen können. Und da kommen immer neue Erkenntnisse dazu, nicht wahr? Oder Menschen sagen, hier kenne ich noch diesen oder jenen. Oder meine Mutter war. Oder die Mutter von war Vater, Geschwister. Und das ist natürlich, in 18 Jahren können Sie sich vorstellen, dass es eine Menge neuer Infos ist. Was am schönsten ist, wenn Menschen dann ins Archiv gekommen sind, was seit 2016 in der jüdischen Gemeinde tatsächlich angesiedelt ist, also rausgegangen ist aus der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Wenn sie kommen und sagen, ich habe hier einen Briefwechsel, die Familie ist nicht verschollen, sondern hat überlebt. So, also das sind seltene, wunderbare Momente, nicht wahr? Und die andere Sache ist, dieses Buch ist längst vergriffen. Es ist längst, längst vergriffen. Nachfahren, also die zweite und dritte Generation, fragt an, könnten wir das nicht haben? Es ist nicht da.
Wann wird denn die Neuauflage des Buches der Erinnerung erscheinen? Wann können wir damit rechnen?
Also geplant ist der 16. Februar 2025. Das Buch wird erscheinen in dem Leipziger Verlag, jüdischen Verlag Hendrich und Hendrich. Herausgeber wird die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dresden sein. Und an der Stelle muss man natürlich betonen, dass ohne der intensiven Suche nach Finanzmitteln es nicht möglich gewesen wäre, überhaupt das Buch in den Druck zu geben und es nochmal erscheinen zu lassen. Dann muss man sich bei allen privaten Spendern bedanken, denen es wichtig war, dass das Buch nochmal erscheinen darf und natürlich auch dem Geschäftsführer der Gesellschaft, dem Herrn Dr. Meyer-Storck, dass er so intensiv gesucht und gefunden hat. Dieses Datum ist bedeutend für die Erscheinung des Buches oder Vorstellung der Öffentlichkeit, denn das ist das Datum, als der letzte Transport von Dresden gehen sollte und nicht zustande kam durch die Bombardierung am 13. Februar 1945.
In dem Fall war die schreckliche Bombardierung Dresdens für die verbleibende jüdische Bevölkerung, die den Deportationsbefehl bekommen hatte, auf eine gewisse Art eine Rettung.
Ja, man konnte dadurch, dass eben alles verbrannt ist, und Henny Brenner beschreibt das sehr schön in ihrem Buch Geborene Wolf, man konnte sich die Sterne abreißen und sich verstecken. Nicht? Waren viele Flüchtlinge in der Stadt, man konnte untertauchen. Für andere war es auch keine Befreiung, nicht? Die in der Sporgasse leben mussten, denen ist tatsächlich, wie Henny Brenner das auch beschreibt, was ihr Vater sagte, die Bombe auf den Kopf gefallen. Ja. Aber wie gesagt, der letzte Deportationszug oder Transport kam nicht mehr zustande am 16. Februar 1945. Und trotzdem wurde noch gesucht. Trotzdem wollte man auch den letzten Juden, letzte Jüdin noch greifen. Unvorstellbar.
Durch das Gespräch mit Gabriele Atanasoff und auch durch das Gespräch mit dir, Nadine, vorher sind bei mir einige Gedanken ins Rollen gekommen. Und zwar hatte mir Frau Atanasoff ja relativ intensiv über ihre Forschungsarbeiten von diesem Arbeitskreis erzählt. Und mir kam dabei nochmal verstärkt der Gedanke, dass die Bücher, die wir im Bestand haben und die ihr euch anschaut im Kontext eurer Provenienzforschung, zu so einer Art materieller Zeitzeugen vielleicht werden, die über das Leben ihrer Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer erzählen. Wie siehst du das denn? Du setzt dich ja täglich mit diesen Büchern und deren Geschichten auseinander. Wie bewertest du diese Verbindungen von Buch und Menschen?
Also ich finde, dass es diese Beschreibung als materielle Zeitzeugen sehr genau trifft, weil Bücher mit Autogrammen, Ex Libris oder Stempeln von Personen, die im Nationalsozialismus verfolgt, in die Emigration getrieben und ermordet worden sind, zeugen ja vor allem davon, dass es diese Menschen tatsächlich mal gegeben hat. Und gerade im Fall der Millionen Ermordeten sind es oft auch die letzten und einzigen Hinweise auf ihre Existenz. Weil eben nicht nur der physische, körperliche Mensch durch die NS-Ideologie vernichtet werden sollte, sondern seine gesamte Existenz, die Erinnerung an ihn sollte ausgelöscht werden. Und die geraubten Bücher sind nicht nur Zeugen der NS-Verbrechen, sondern vor allem auch ihre ehemaligen Eigentümerinnen und Eigentümer, deren sonstige Habe ja längst verloren gegangen ist.
Wie geht es euch oder dir, du kannst ja nun erstmal nur für dich sprechen, denn damit in deinem täglichen Berufsalltag mit den Verbrechen der NS-Diktatur ständig konfrontiert zu sein und diesen schrecklichen Schicksalen, die diese Menschen ereilt haben? Wir versuchen natürlich auch hier in diesem Podcast möglichst neutral darüber zu sprechen, aber gleichzeitig sind das ja extrem aufwühlende Schicksale. Kannst du da immer eine professionelle Distanz wahren oder wie sehr geht dir das eigentlich nah?
Also es ist zwar 80 Jahre her, diese NS-Zeit und ihr Ende, aber es ist ja immer noch aktuell. Also gerade die Bücher als materielle Zeugen dieser Verbrechen und der ermordeten und emigrierten Menschen sind ja ein deutliches Zeichen dafür. Was mich antreibt so ein bisschen, ist ja nachträglich vielleicht einen ganz kleinen Teil gegen die Ungerechtigkeiten zu tun, gegen die Menschenverachtung ja nicht nur des NS-Systems, sondern auch gegen den Umgang mit den Opfern des Nationalsozialismus in der Zeit danach. Also ich denke da immer sehr schnell an die oft ungerechten Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren in der Bundesrepublik, die stattgefunden haben. Und das sind wichtige Punkte des Antriebs, eben auch proaktiv und zugewandt zu arbeiten, also nicht zu warten, bis jemand kommt und fragt, habt ihr irgendwas gefunden von dem und dem, sondern dass wir selbst aktiv suchen nach Büchern, Schicksalen, nach Nachfahrinnen und Nachfahren, denen wir solche Bücher zurückgeben können. Nun kann allerdings eine Rückgabe von Büchern ja keine Toten wieder lebendig machen. Und sie kann auch kein Heimatland ersetzen, sie kann keine Wiedergutmachung sein. Aber zumindest kann man sie vielleicht als Zeichen sehen, Verfolgungsschicksale anzuerkennen und auch ernst zu nehmen. Und was bei wissenschaftlicher Arbeit, nicht nur bei mir, sondern ja bei allen, die wissenschaftlich arbeiten, ganz wichtig ist, ist eine professionelle Distanz, offen zu bleiben für mehrere mögliche Recherchewege und Interpretationen und das Ganze aber immer auf der Grundlage von Quellen und eben nicht von gefühlten Wahrheiten. Aber nun ist es auch so, dass an einer Deportation und Ermordung wie der von Benno Kaufmann nichts zu interpretieren ist. Das ist eine Tatsache, die sich aus den uns zur Verfügung stehenden historischen Quellen ableitet. Und der Fakt macht mich tatsächlich sehr traurig und er macht mich auch wütend, wenn ich daran denke, dass ein alter Mann aus seinem Zuhause weggeholt wurde, nur weil er Jude war, und ihn dann zu deportieren und zu ermorden. Das hätten nämlich auch genauso gut unsere Groß- oder Urgroßeltern sein können, unsere Eltern, Geschwister, ja, Nachbarinnen, Nachbarn, Arbeitskolleginnen oder Schulfreunde, ob sie nun jüdisch waren, aus Polen oder Afrika stammen, gleich welche Religion, Haut oder Haarfarbe. Denn ein unmenschliches System wie das des Nationalsozialismus macht eben keinen Unterschied, ne? Es verfolgt Babys, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen. Was uns dabei wichtig ist, ist, dass solche verfolgten Menschen eben nicht nur als Opfer der NS-Verfolgung darzustellen. Natürlich waren sie Opfer des Systems, aber sie alle hatten eben auch ein Leben vor 1933 und viel zu wenige auch danach. Sie hatten Familie, einen Beruf, Hobbys, Interessen. Sie waren praktisch wie wir alle. Und das klarzumachen, finde ich, ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Es waren ja letztlich ganz normale Menschen und ganz bestimmt wollten sie das auch sein. Menschen, die eben ein antisemitisches, rassistisches, menschenverachtendes, ja terroristisches und auch kleptokratisches System stigmatisiert und entrechtet hat. Und das eben leider auch unter Zustimmung und oder Ignoranz eines großen Teils der Bevölkerung.
Ich würde den Podcast jetzt gern noch mit einer letzten oder mit zwei letzten kleinen Fragen an dich abschließen, Nadine. Was würdest du denn sagen, warum ist eure Arbeit deiner Meinung nach wichtig? Und was würdest du generell noch gern den Personen, die diesen Podcast hören oder die in die SLUB gehen, sagen?
Im Vorgespräch mit Gabriele Atanasoff, das wir beide ja geführt haben, hat sie einige Sätze des österreichischen Schriftstellers Jean Amary zitiert. Vielleicht erinnerst du dich daran. Amary stammt aus einer jüdischen Familie und wurde deshalb natürlich auch von den Nazis verfolgt. Und er hat gesagt: Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst auferstehen und zu neuer Gegenwärtigkeit werden könnte. Was er hier meint, ist nicht nur, dass das Erinnern an vergangene Zeiten wichtig ist, sondern auch, dass uns die Vergangenheit einholt, wenn wir nicht aus ihr lernen. Und wie wahr das ist, zeigen ja auch die vielen antisemitischen Vorfälle der letzten Jahre, der versuchte Überfall auf die Synagoge in Halle an der Saale, bei dem zwei unschuldige Passanten ermordet wurden. In den letzten Jahren dokumentieren Berichte zu antisemitischen Vorfällen eine stete Zunahme von Angriffen auf Menschen, auf Gedenkorte, auf Stolpersteine, zuletzt in Zeitz. Die gesellschaftliche Haltung gegenüber Migrantinnen und Migranten wird auch immer weniger human. Seit Mitte September 2024 wird an der deutschen Außengrenze wieder verstärkt kontrolliert, weil der öffentliche Druck immer größer wird. Das heißt also, die Vergangenheit hat uns letztlich schon eingeholt. Welche Auswirkungen es hat, wenn Menschen nicht aus Not fliehen können, wenn sie ihr Heimatland nicht verlassen können, Grenzen nicht überschreiten können, wenn reiche Industrieländer sagen, sie können nicht helfen, dann erinnert mich das zumindest sehr an die NS-Zeit in Deutschland. Nun könnte man sagen, das ist ja alles weit genug weg und muss uns nicht interessieren. Und ich finde aber doch, das muss es. Denn die Stolpersteine, die auf den Straßen und Gehwegen verlegt worden sind in den letzten Jahren, zeigen ja, wie nah auch unsere Vorfahren dran gewesen sind an dem, was passiert. Und ich finde, dass es auch heute nicht anders ist. Und was wir aus der Vergangenheit lernen können, sind letztlich nicht nur die harten historischen Fakten, wie die, die wir zu Benno Kaufmann und all den anderen Fällen rekonstruiert haben, sondern vielleicht auch eine ethische und humane Grundhaltung, also mehr Zivilcourage zu zeigen, mitfühlend zu sein, aufmerksam zu sein, hinzuschauen und vor allen Dingen laut zu werden bei Ungerechtigkeiten. Oder, wenn diese Ungerechtigkeiten längst passiert sind, sie überhaupt erstmal anzuerkennen und auch wieder ins Bewusstsein der Gesellschaft zurückzuholen. Zum Beispiel entweder durch eine Arbeit wie die unsere oder eben auch durch die Arbeit der Gedenkbuchgruppe und durch überhaupt ein Buch wie das Gedenkbuch, das an die ermordeten Jüdinnen und Juden erinnert.
Zweites Untergeschoss ist ein Podcast der SLUB Dresden. Diese Folge wurde produziert von Nadine Kulbe und Stella Philipp. Zu Gast waren Thomas Stern und Gabriele Atanasoff. Schnitt und Audioproduktion Niklas Wenzel, Musik Aaron Philipp und Stella Philipp, Coverfoto Micha Schmidt. Station Voice, das bin ich, Aliki Gamarasi.